In Frankreich werden momentan wie in so vielen anderen Ländern auch Einschnitte in die Arbeiterinnenrechte und Lohnkürzungen vorgenommen. An dieser europaweiten Art der Krisenbewältigung ändert sich auch nichts unter dem sozialistischen Präsidenten Hollande. Was es genau für Einschnitte in die Arbeitnehmerinnenrechte gibt und wie der Widerstand dagegen aussieht, darüber sprechen wir jetzt mit Bernard Schmidt, freier Journalist und Jurist aus Paris. Hallo Bernard.
Hallo.
Bernard, Mitte Januar wurde ein Abkommen zwischen der Arbeitgeberseite und drei der fünf Gewerkschaftsdachverbände geschlossen. Bevor wir zur genaueren Analyse kommen, kannst du vielleicht erstmal die wichtigsten Punkte dieses Abkommens erläutern.
Ja, es handelt sich um das Abkommen, um die Vereinbarung vom 11. Januar 2013, das von drei der fünf Gewerkschaftsdachverbände, wie du richtig gesagt hast, unterzeichnet worden ist. Und zwar durch die CFTC, das ist der historisch eher sozialdemokratische, aber an der Spitze doch rechtssozialdemokratische und neoliberale Gewerkschaftsdachverband. Das ist einer der beiden größten, der zweitgrößte Gewerkschaftsdachverband. Die anderen beiden unterzeichnen sind kleinere Gewerkschaftsdachverbände, das ist die CFTC, das ist der christliche Gewerkschaftsbund, der eher rechts als links steht. Und das ist die CFÖ-CGC, das ist die Standesvertretung oder spezifische Interessenvertretung der höheren und leitenden Angestellten, die man in Frankreich als Cadre bezeichnet. Das Abkommen hat den Arbeitsmarkt zum Gegenstand, also eigentlich die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, aber es wird eben in einem Abkommen formell ein Abkommen über Arbeitsplatzsicherheit genannt. Und zwar geht es im Wesentlichen um die arbeitspolitischen Maßnahmen zur Krisenbewältigung und so jedenfalls die offizielle Darstellung, so die Sichtweise der Unterzeichner. Es geht um die Garantien, die den Unternehmen den Betrieben gegeben werden müssten, um sie wettbewerbsfähig zu halten, damit sie sozusagen in der im Wettbewerb bestehen und dass sie dann eben so die Sichtweise die Arbeitsplätze beibehalten können. Zu den Sachen, die die Gewerkschaften unterzeichner rausgeholt haben, ich würde sagen, das ist sogar der einzige Punkt, wo es eine gewisse Verbesserung bringt. Das betrifft die leichte Verteuerung von Kurzzeitverträgen, von kurzfristigen Arbeitsverträgen, die verteuern sich, also was die Sozialabgaben, die für den Arbeitgeber Pflicht sind, betrifft, verteuern die sich um je nach Situation 0,5% bis 3%. Es sollen vor allem die ganz kurzfristigen Arbeitsverträge, also die auf unter einen Monat befristeten, sollen stärker verteuert werden. Man muss dazu sagen, im Augenblick sind die Mehrheit der befristeten Arbeitsverträge, die eingegangen werden, solche Verträge mit einer Laufzeit von unter einem Monat.
Heißt das doch ein Abkommen gegen die Prekarisierung.
Also an diesem einen Punkt, das ist aber auch der einzige Punkt, wo man tatsächlich davon sprechen kann, dass die Gewerkschaften gewisse Zugeständnisse herausgeholt haben. Bei allen anderen Punkten ist das nicht der Fall. Die anderen Punkte sind, eine der zentralen Bestimmungen ist die Legalisierung, also die Legalisierung, wenn das Abkommen Gesetzeskraft erlangt, was dadurch, dass das Parlament es in einen Gesetzestext umwandeln wird und ein Gesetz dazu verabschieden wird. Das wird demnächst der Fall sein. Und wenn es dann eben Gesetzeskraft hat, dann wird es führen zur Legalisierung der sogenannten Produktivitätspakte oder der betrieblichen Abkommen zur Wettbewerbsfähigkeit. Das sind nichts anderes als betriebliche Abkommen, betriebliche Vereinbarungen zwischen manchen Gewerkschaften und dem Arbeitgeber, um in Krisenzeiten für eine Laufzeit von bis zu 2 Jahren entweder die Löhne vorübergehend zu senken oder einzufrieren oder, also nicht unter den gesetzlichen Mindestlohn hinunter, das nicht, aber unter den bisher geltenden Tariflohn, wie man in Deutschland sagen würde, oder unter den bisher gezahlten Reallohn im Betrieb drunter. Und oder kann es auch darum gehen, die Arbeitszeit zu verändern, sei es die Arbeitszeit ohne Lohnausgleich heraufzusetzen oder auch umgekehrt, die Arbeitszeit die Arbeitszeit herabzusetzen mit Lohnverlust. Beides eben im Hinblick darauf, dass es zur Krisenbewältigung der Betriebe eben nicht zulasten der Aktionäre, sondern zulasten der Lohnabhängigen beitragen soll. Weitere Punkte an dem Abkommen sind die Auswirkungen auf den Arbeitsvertrag, wenn abhängig Beschäftigte bestimmte Bestimmungen im Rahmen der Krisenbewältigung ablehnen. Bisher war es so, wenn der Arbeitgeber eine Änderungskündigung ausspricht, sprich, wenn er die Bedingungen des Arbeitsvertrages abändern will, zum Beispiel vorübergehend den Lohn absenken möchte, dann braucht er dazu die Zustimmung des Arbeitnehmers, des oder der Lohnabhängigen. Ansonsten muss der Arbeitsvertrag zu bisherigen Bedingungen weiter durchgeführt werden. Nur kann der Arbeitgeber sagen, wenn der Grund dafür, dass er das in Anführungszeichen Angebot gemacht hat zur Änderungskündigung, wenn der Grund einer war, der in wirtschaftlichen Schwierigkeiten bestanden hat, dann kann der Arbeitgeber, wenn die Änderungskündigung nicht durchkommt, also wenn die Änderung nicht angenommen wird, dann eine Kündigung aussprechen, die aber eine betriebsbedingte Kündigung sein muss. Das heißt, er muss konkret die wirtschaftliche Bedrohung seiner Existenz nachweisen und es sind alle anderen Verpflichtungen, die mit einer betriebsbedingten Kündigung einhergehen, damit verbunden. Verpflichtungen heißt, er muss, wenn es mehr als 10 Leute betrifft, also innerhalb einer bestimmten Frist, innerhalb einer Monatsfrist, muss er einen Sozialplan ausarbeiten. Er muss Reclassement, also Umbesetzung im Betrieb vornehmen. Das heißt, er muss einfach Leute sozusagen auf andere bestehende Arbeitsstellen umsetzen, anstatt sie zu entlassen. Und er muss das eben prioritär tun. Das heißt, er muss versuchen, Leute erst umzuversetzen, bevor er an eine Entlassung denken darf. Er muss das Komitee d'Entreprise, was die sehr ungefähre Entsprechung zum Deutschen Betriebsrat ist, anhören. Das heißt, es gibt bestimmte Verpflichtungen, die damit einhergehen, wenn der Arbeitgeber sagt, ich spreche jetzt betriebsbedingte Kündigungen aus, weil ich mit den Änderungskündigungen nicht durchkomme, weil die Leute mir die ablehnen und weil das sozusagen mich auf relativ hohen Betriebskosten sitzen lässt. Das ändert sich jetzt. Es gibt Fälle, in denen es, wenn sozusagen eine Änderung des Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber vorgeschlagen, aber von den Lohnabhängigen abgelehnt wird, wo die Kündigung gar nicht mehr als betriebsbedingte eingestuft wird. Das gilt zum Beispiel für den Fall von Änderungen des Arbeitsplatzes, also von räumlichen Veränderungen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Werk in Paris geschlossen wird und die Arbeitnehmer, die lohnabhängig sollen, umversetzt werden ans andere Ende Frankreichs, dann ist das zwar eine Änderung des Arbeitsvertrages, weil der Arbeitsort verändert wird, aber das wird künftig, wenn die Arbeitnehmer das ablehnen, kann künftig mit der Kündigung sanktioniert werden, die keine betriebsbedingt mehr ist, sondern die eine personenbedingt ist. Das heißt, die ganzen Garantien, dass ein Sozialplan ausgearbeitet werden muss, dass versucht werden muss, den Leuten andere Arbeitsplätze anzubieten, dass es Abfindungen gibt, diese ganzen Garantien fallen weg. Das ist dann wie bei einer verhaltensbedingten Kündigung, auch wenn die Ablehnung als solche nicht als Fehlverhalten eingestuft wird.
Heißt verweigerter Umzug gleich Kündigung?
Ganz genau. Also das war bisher schon der Fall, wenn der Arbeitgeber sagen konnte, ich muss das Werk schließen, weil ich sozusagen sparen will oder muss und einsparen muss und ich versetze die Leute ans andere Ende Frankreichs. Da konnten die Leute Nein sagen, aber da kann der Arbeitgeber sagen, dann bleibt halt nur noch die Alternative der betriebsbedingten Kündigung. Aber dann eben, wie gesagt, mit Anhörungsrechten für die beschäftigten Vertreter, mit Sozialplanen. Sozialplan funktioniert anders als in Deutschland. Da geht es nicht in erster Linie um Abfindungen, sondern da geht es um Maßnahmen, die Entlassung verhindern sollen. Also Umversetzungen, Umschulungsmaßnahmen, Starthilfen, um Leuten sozusagen andere Berufsausbildungen zu ermöglichen oder auch die Selbstständigkeit zu ermöglichen. Also alles Maßnahmen, die sozusagen als Alternativen zur Entlassung gelten sollen. Freiwillige Abgänge, wo die Leute die Abfindung bekommen und gehen, um sich selbstständig zu machen, wie gesagt, oder um den Beruf zu wechseln. Das alles fällt weg. Das heißt, es gibt dann einfach Kündigungen, wie wenn jemand wegen einem Fehlverhalten sanktioniert wird, obwohl ausdrücklich gesagt wird, dass es also nicht dann sozusagen in der Karriere als Entlassung wegen Fehlverhaltens stehen bleibt. Das heißt, die Ablehnung als solche gilt nicht als Fehlverhalten, die wird aber zu der Kündigung, als ob es eine wäre. Bei den sonstigen Änderungen, die vom Arbeitgeber durchgesetzt werden können, wenn es so eine Betriebsvereinbarung eben zur Steigerung der Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit gibt, wenn es so einen betrieblichen Produktivitätspakt gibt, dann bleiben das zwar betriebsbedingte Kündigungen, dann wird aber künftig durch das Abkommen unterstellt automatisch, dass sie gerechtfertigt sind. Weil bisher war es ja so, dass eine betriebsbedingte Kündigung auch sachlich gerechtfertigt sein muss. Das heißt, da wurde dann schon überprüft, wie ist eigentlich die wirtschaftliche Lage in dem Betrieb. Das gilt künftig automatisch als unterstellt, dass sozusagen die betriebsbedingten Kündigungsgründe gerechtfertigt sind, wenn die unterzeichnenden Gewerkschaften durch ihre Unterschrift unter das Abkommen sozusagen dem Betrieb bestätigt haben, dass es eben schlecht geht und dass Maßnahmen getroffen werden müssen, dann gilt die Kündigung automatisch als die betriebsbedingte automatisch als gerechtfertigt. Wenn jemand zum Beispiel eine Lohnsenkung verweigert, wenn jemand Mehrarbeit ohne Lohnausgleich in der Krise verweigert, dann gilt die Kündigung als automatisch gerechtfertigt, aber sie gilt, wenn es jetzt nicht um den Arbeitsortswechsel geht, gilt sie als in der Sache gerechtfertigt.
3 der 5 Gewerkschaftsdachverbände, hattest du gesagt, haben das Abkommen unterzeichnet. Ja. Heißt, CGT und Co. befinden sich im heftigen Widerstand?
Ja, also Heftig ist übertrieben, muss man leider sagen. Verbal ja. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass sie den bewaffneten Kampf aufgenommen hätten. Ich kann auch nicht behaupten, dass es Massendemonstrationen von ihrer Seite gäbe. Es herrscht im Moment auch ein allgemeines soziales Klima vor, das im Augenblick eher von Resignation geprägt ist, auch im Kontext der allgemeinen Arbeitsplatzangst, Zukunftsangst und der Erpressung mit Arbeitsplätzen. Es gibt aber, sagen wir mal, verbal auf jeden Fall eindeutige Stellungnahmen dagegen. Das gilt für die CGT, den immer noch stärksten Gewerkschaftsdachverband, also vor der CFDT, die das Abkommen mit unterzeichnet hat, ist sie der stärkste Gewerkschaftsverband. Das gilt für Forst Ouvrière, das ist der drittstärkste Gewerkschaftsverband, der politisch ein bisschen schillernd ist. Es gilt für die FSU, das ist die stärkste Gewerkschaft im Bildungssektor. Das gilt für die Union Syndicale Solidaire, das sind die linken Basisgewerkschaften vom Typ Süd. Die sind alle dagegen. Aber was ich dazu sagen muss, auch wenn das jetzt auf ein, sozusagen thematisch auf den Nebengleis führt, es gibt auch, sagen wir mal, einen demagogischen, jetzt nicht Widerstand, aber einen Versuch von demagogischer Seite, Versuch von anderer Seite, auf demagogischer Weise Zustimmung zu ernten mit Widerspruch zu dem Abkommen. Da gibt es eine Besonderheit, nämlich es gibt eine Petition gegen das Abkommen, die von der extremen Rechten kommt, vom Front National, die auf der Webseite dieser Partei veröffentlicht ist, wo also Unterschriften gegen dieses Abkommen gesammelt werden. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, also eigentlich ist es sozusagen eine gewerkschaftliche Diskussion und, sagen wir mal, linkere Gewerkschaften laufen Sturm dagegen und andere Gewerkschaften, die jetzt eher, sagen wir mal, konservativere Gewerkschaften sind, unterzeichnen und finden das gut. Aber das ist eigentlich eine Diskussion, sagen wir mal, innerhalb der Arbeiterbewegung. Und das ist jetzt eine Partei, die nun mit der Arbeiterbewegung historisch nachweisbar nichts zu tun hat, dass sich sozusagen einmischt und sagt, wir sammeln jetzt Unterschriften gegen so ein Abkommen, ist ein bisschen ungewöhnlich.
Heißt dahinter, der Front National jetzt großer Partner der französischen Lohnabhängigen?
Das ist, was er, das ist der Eindruck, den er erwecken möchte, den diese Partei erwecken möchte, um natürlich auf demagogische Weise für sich Werbung zu machen, zu betreiben. Nichtsdestotrotz, wenn man genauer hinguckt, stecken eigentlich noch reaktionärere Ziele dahinter, weil es wird zwar gesagt, dass es eine soziale Kriegserklärung an die Beschäftigten sei, was, sagen wir mal, sehr verbalradikal ausgedrückt ist, was man aber so sehen kann. Es wird zum Teil auch gesagt, dass es einfach zum Beispiel Entlassungen in Großbetrieben erleichtert, was erstmal stimmt. Es wird aber so getan, als ob es alles nur Vorteile für die Großbetriebe seien, und zwar für die CAC 40 Betriebe, also CAC 40 in Frankreich, was in Deutschland der DAX ist, wo eben die börsennotierten Großunternehmen drin sind. Es wird alles auf die zugespitzt, um zu sagen, das sind die Profiteure. Es wird aber gleichzeitig gesagt, die kleinen Betriebe und mittelständischen Betriebe, so behauptet die extreme Rechte, die profitieren überhaupt nicht davon, was nicht stimmt. Also zwar sind natürlich, ist das Großkapital, profitiert sicher noch ein bisschen mehr, einfach weil es nochmal stärkere Mittel hat. Aber natürlich profitieren auch kleinere Betriebe davon, von der leichteren Möglichkeit zum Beispiel zu kündigen oder Leute eben dazu zur Verschlechterung von Arbeitsbedingungen zu nötigen. Davon profitieren kleinere Betriebe genauso wie größere. Der Eindruck, den der Front National erweckt, ist, es nutzt nur den größeren, um zu fordern im gleichen Atemzug, und da wird es dann dumm, dreist, unverschämt, weil sozusagen zusammen mit der verbal radikalen Kritik an dem Abkommen, also das, wie gesagt, als soziale Kriegserklärung bezeichnet wird, im gleichen Atemzug fordert die Partei aber tatsächlich auch mehr Flexibilität für die kleineren und beziehungsweise für die mittelständischen Betriebe, weil es ihre Klientel ist. Und es wird gesagt, zum Beispiel, es sei ungerechtfertigt und eine Schweinerei, dass eben diese kurzzeitigen befristeten Arbeitsverträge verteuert werden, also durch die Sozialabgaben. Da wird gesagt, das sei schlecht, weil es sozusagen die Betriebe bestraft, also mit Blick auf die mittelständischen Betriebe. Das heißt, der einzige Punkt, wo man noch sagen könnte, okay, die Gewerkschaften haben ein bisschen was rausgeholt, der einzige Punkt, wo sie Gegenleistungen rausholen konnten, da wird es sogar noch von rechts kritisiert, an dem Punkt, und das entlarvt natürlich diese soziale Demagogie. Aber das ist trotzdem ein heikles Problem, wenn man sieht, dass ausgerechnet auf dieser Seite jetzt versucht wird, mit Kritikern am Abkommen, das durch manche Gewerkschaften unterzeichnen würde, das ein schlechtes Abkommen ist, zu versuchen, sich zu profilieren auf Kosten von Gewerkschaften überhaupt, weil was von dieser Seite her kommt, ist eben auch der Versuch, Gewerkschaften generell zu delegitimieren, weil eben auch im gleichen Atemzug von dieser Partei gesagt wird, ja, die Gewerkschaften, die vertreten ja überhaupt niemanden, die vertreten nur sich selbst. Also da wird schon auch nochmal versucht, einen Keil sozusagen zwischen Lohnabhängigen und die Gewerkschaften generell zu treiben. Also diese Demagogie ist durchaus durchschaubar. Ich glaube jetzt nicht, dass sie in der Weise verfängt, dass Leute, die bisher sich von Gewerkschaften, sei es linkeren oder rechteren Gewerkschaften, linkeren oder konservativeren Gewerkschaften sich vertreten sahen, dass die jetzt massenweise sagen, jawohl, die extreme Rechte vertritt uns, das glaube ich durchaus nicht. Also sie hat Arbeiterwähler, die hat sie aber vorher schon gehabt. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt massenhaft verschiebt. Aber es ist trotzdem ein Widerspiegeln einer traurigen Situation, dass es sozusagen solchen Kräften ermöglicht wird, Demagogie zu betreiben, die auch gegen die Gewerkschaften gerichtet ist, weil Gewerkschaften ein so schlechtes Abkommen unterzeichnen.